Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Woche war wirklich bewegt. Die US-Präsidentschaftswahl ist abgehakt. Donald Trump hat einen massiven Comeback gefeiert. Die Republikaner auch. Die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin sehr groß, dass eine rote Welle quasi den Senat, das Repräsentantenhaus und das Weiße Haus einnehmen wird. Dementsprechend spekuliert der Markt auf Steuersenkung bei Firmen und auf Einfuhrzölle ab der Amtseinführung Anfang kommenden Jahres. Wir sehen ansonsten ja die Renditen der Staatsanleihen, die ein bisschen zurücklaufen, nachdem die Fed gestern die Zinsen gesenkt hat. Und die meisten Reaktionen nach den Quartalszahlen gestern Abend sind negativ. Wir haben Airbnb, Akamai, Arista Networks, Block, Capri Holdings, DraftKings, Pinterest, Sweetgreen und Trade Desk allesamt nach den Zahlen im Minus. Bei Affirm, bei Expedia geht es dafür bergauf. Kommende Woche wird wieder bewegt. Wir haben die Ergebnisse von Disney, von Cisco und Applied Materials. Außerdem werden nächste Woche die US-Verbraucherpreise für den Oktober gemeldet.
Om Shanti Shanti Om.
Ich bin so froh, die Woche ist durch, ja. Die Ampel war einmal in Deutschland und Donald Trump ist back in town. Das größte politische Comeback in Jahrzehnten. Die Republikaner räumen auf breiter Front ab und die Fed senkt die Zinsen um 25 Basispunkte und die Ergebnisse der meisten Unternehmen sind anhaltend positiv. Also es war eine wirklich bewegte Woche, muss man sagen. Vor allen Dingen sind die Bullen auf Kurs. Die Volatilität der VIX ist deutlich zurückgelaufen, was typisch ist nach den Präsidentschaftswahlen. Normalerweise zieht die Volatilität in die Wahlen hinein an, um dann vor allem bei einem klaren Wahlsieg letztendlich wieder stark zurückzulaufen. Auffällig ist aber, dass die Trump-Sieger-Sektoren, die am Mittwoch deutlich zulegen konnten, am Donnerstag dann die Verlierer waren. Die Banken zum Beispiel haben die Kursgewinne wieder abgegeben. Die Industriewerte standen auch unter Abgabedruck. Nebenwerte, große Profiteure, wenn Trump siegt, solange die Renditen der Staatsanleihen nicht weiter steigen, die schlossen gestern unverändert, obwohl der Nasdaq durch die Decke ging. Ja, der Nasdaq und der S&P konnten gestern dann doch wieder neue Rekorde feiern. Interessant ist jetzt zu sehen, dass bei sehr vielen Unternehmen, bei denen Ergebnisse gemeldet werden seit letzter Nacht, die Reaktion eher negativ ist. Airbnb, Fortinet, Pinterest, Trade Desk, Akamai, Block, DraftKings, Arista Networks, Capri, Sweetgreen, alle in der ersten Handelsstunde nach den Zahlen unter Abgabedruck und dann, und das selbst teils auch wirklich guten Zahlen, also Arista Networks und Fortinet hatten eigentlich gute Zahlen, trotzdem ein Minus und bei Pinterest ein so großes Minus. Ja, es war nicht alles perfekt, aber die Zahlen waren eigentlich auch nicht wirklich schlecht. So, in China wurde also jetzt ein Fiskalpaket über 1,4 Billionen Dollar verabschiedet. Darüber hatte man tagelang berichtet, auch über das Volumen. Das lag also im Rahmen der Schätzungen. Der ein oder andere schreibt jetzt, es hätten ja mehr sein können, vor allen Dingen jetzt, wo Trump die Wahl gewonnen hat. Hier sollte man nur eins nicht vergessen. China wird sicherlich noch Fiskalstimulus erstmal in der Hinterhand halten, bis mehr Klarheit darüber herrscht, was Donald Trump denn nun tatsächlich machen wird ab der Amtseinführung Anfang kommenden Jahres. Denn hier in den USA hört man immer wieder, dass insbesondere bei den Einfuhrzöllen sehr schnell agiert wird, wenn übrigens Trump seine Androhungen wahrmachen sollte. Man weiß das ja nie so genau, was dann zu guter Letzt wirklich kommt. 20% Einfuhrzölle auf alle Waren, 60% auf alle Waren aus China. Das würde bedeuten, dass das Niveau an Einfuhrzöllen in den USA höher sein würde als zum letzten Zenit in den 1930er Jahre. Warten wir es also erstmal ab, was hier tatsächlich passieren wird. So, bevor wir jetzt in die Ergebnisse schauen, die gestern Abend gemeldet wurde, nochmal ein kurzer Blick auf die kommende Woche, die wieder sehr bewegt sein wird. Wir haben nächste Woche am Mittwoch die Oktober-Verbraucherpreise der USA. Wir haben dann am Donnerstag, und das wird wichtig sein, für China die Oktober-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Und wir haben seit Ende letzter Woche zunehmend Wirtschaftsdaten aus China, die besser ausfallen. Die Industrieproduktion im Oktober, der Einkaufsmanager-Index vielmehr, besser als erwartet. Das gleiche im Dienstleistungssektor. Und jetzt wurde gemeldet, dass die Autoabsatzzahlen in China im Oktober gestiegen sind. 11,2% plus im Vorjahresvergleich. Das ist der zweite Monat in Folge mit Wachstum im Vorjahresvergleich. Also man sieht, dass sich der Himmel hier ein bisschen aufhält. Und würde es jetzt nicht um die Frage gehen, was wird Trump wohl machen mit den Einfuhrzöllen, dann müsste eigentlich der chinesische Aktienmarkt sogar noch stärker positiv reagieren. So, dann haben wir nächste Woche bei der Berichtssaison und wir sind jetzt tatsächlich so ziemlich durch. Jetzt kommt so die Endphase der Berichtssaison. Der letzte große, wichtige Kandidat werden die Zahlen von Nvidia sein. Das ist aber noch ein bisschen hin. Nächste Woche melden Live Nation am Montag. Wir haben am Dienstag dann Shopify und Dienstagabend nach dem Closing Spotify, wir haben am Mittwoch Cisco und am Donnerstag dann Disney und Applied Materials. Disney wird insofern ganz spannend, weil Comcast ja Zahlen schon gemeldet hat. Comcast hat die Universal Erlebnisparks und die liefen besser als erwartet. Da bin ich gespannt, wie das bei Disney aussieht, zumal Disneys Erlebnisparks in Florida durch den Hurricane durchaus getroffen wurden. Also das wird spannend sein mit den Ergebnissen von Disney. Und dann, ich glaube, in der übernächsten Woche wird dann erst Nvidia mit den Zahlen um die Ecke kommen. So, nochmal ganz kurz einen Blick auf das Thema Trump 2.0 versus Trump 1.0. Ich hatte das gestern schon angesprochen und ich glaube, man muss gerade als Börsianer sich darüber im Klaren sein, dass 2.0 sehr anders aussehen wird als 1.0, zumal der Ausgangspunkt ein ganz anderer ist. Die amerikanische Wirtschaft wächst ja schon und das Wirtschaftswachstum unter Biden lag auf einem ähnlich hohen Niveau wie in der ersten Trump-Ära. Kein großer Unterschied, wenn man jetzt mal die Covid-Pandemie fairheitshalber rausrechnet. Wir laufen jetzt also in eine Trump-Ära 2.0 rein mit der Bewertung der Wall Street auf einem historisch sehr hohen Niveau. Das ist nicht nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern auch Kurs-Buchwert. Kurs-Buchwert ist mittlerweile für den S&P fast auf dem gleichen Niveau wie zum Gipfel der Dotcom-Bubble Ende der 90er Jahre. Wir haben ja jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuern für Unternehmen von 21% auf 15% gesenkt werden. Wir haben heute wieder Medienberichte, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten dürften, dann hätten wir also die rote Welle. Aber selbst wenn die Steuern gesenkt werden, als Trump 1.0 war, wurden die Unternehmenssteuern von 35% auf 21% gesenkt. Das ist natürlich ein riesen Gap. Von 21% auf 15% ist ein wesentlich kleinerer Gap. Die Verschuldung heute ist auch ganz anders. Wir haben eine Staatsverschuldung von 125% zum GDP und die Staatsverschuldung lag unter Trump 1.0 nur bei über 70%. Also die Möglichkeiten, die hier vorhanden sind, sind ganz anders als damals. Die Bewertungen sind anders. Selbst das Niveau der Renditen ist anders. Damals im 10-jährigen Bereich 2% und weniger, aktuell bei über 4%. Also man muss bedenken, dass die Lage hier also mit 1.0 nicht zu vergleichen ist. Ich würde auch sehr stark davon ausgehen, dass Trump wesentlich harscher agieren wird. Man hört immer wieder aus Washington, dass quasi dieses Bollwerk um Trump während der ersten Ära dieses Mal nicht mehr vorhanden ist. Es wird also wesentlich ungefilterter auf den Markt kommen und wahrscheinlich auch wesentlich drastischer. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Ergebnissen. Fangen wir mal mit Airbnb an. Das Ergebnis hier lag auf der EBITDA-Seite, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag über den Erwartungen dank besserer Margen. Das Buchungsvolumen war auch besser als erwartet, also Übernachtungen zum Beispiel. Eigentlich ganz gut, die Umsätze aber nur im Rahmen der Schätzungen und die Umsatzaussichten liegen, wenn man sich den Mittelwert mal anschaut, also wirklich minimalst unter den Schätzungen des Marktes. Jetzt haben wir aber die Weihnachtssaison, da hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Die Aktie ist also im Opening etwa 6% auf der Verliererseite. So, dann kommen wir zu Block und Affirm. Bei Block haben wir Ergebnisse, die in der Tat teils enttäuschen. Wir haben den Bruttogewinn unter den Erwartungen des Marktes. Ich will mal ganz kurz schauen, was die Aktie jetzt nach dem Opening der Wall Street macht. 7% im Minus. Wir hatten Umsätze, die verfehlt haben. Das Buchungsvolumen über die Plattform war enttäuschend. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie Block nicht ganz unwichtig. Und Affirm meldet Zahlen, die eigentlich wesentlich besser sind. Ich muss auch hier mal ganz kurz schauen, was die Aktie mittlerweile macht, weil sich die Wall Street schon wieder stabilisiert. Affirm aber ist heute Morgen auch 8% auf der Verliererseite. Dabei sind die Zahlen im Gegensatz zu Block wirklich deutlich besser. Der Umsatz war höher als erwartet, die Einkommen, das Buchungsvolumen, die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Also eigentlich ganz gute Zahlen und trotzdem ein Minus von 8%. Und das ist ein Phänomen, das wir heute auch bei anderen Werten sehen. Wenn man, Fortinet ist jetzt ein Plus gedreht, seht ihr. Bei Fortinet habe ich die vorbörslich schwache Tendenz ehrlich gesagt auch nicht verstanden, weil bei Fortinet wirklich die Zahlen ganz gut waren. Alles geschlagen, der Gewinn höher als erwartet, die Margen, die Umsätze, die Aussichten auch ganz gut. Lediglich Billings waren minimal enttäuschend, aber das hat ein Minus vorbörslich wirklich nicht gerechtfertigt. Und die Aktie ist jetzt tatsächlich dann auch ins Plus gedreht, was meines Erachtens wirklich Sinn macht. Arista Networks ist fast 6% schwächer, ist auch ein Kandidat, wo ich sagen muss, also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann scheint dieser Kursverlust doch sehr übertrieben. Die Margen waren besser. Die Gewinne besser, es gibt einen Aktiensplit, die Umsatzaussichten wurden angehoben, die Margenaussichten auch und trotzdem ein Minus, ne? Ja, die Umsätze sollen jetzt im Jahr 2025 im Mittelwert nur um 16% wachsen, die Wall Street rechnete mit 18%, aber deshalb 5% Minus, das scheint mir dann doch ein bisschen übertrieben. So, Pinterest, ein noch größeres Minus von fast 14%. Auch das finde ich sehr erstaunlich, dass die Aktie so schwach tendiert nach den Zahlen. Die Ergebnisse waren vielleicht nicht perfekt, aber man muss schon mit der Lupe suchen, um wirklich Negatives zu finden. Das EBITDA-Ergebnis war höher, die Margen waren höher, die monatlich aktiven Nutzerzahlen auch höher als erwartet. Die Umsatzaussichten für das jetzt laufende Quartal sind gemessen am Mittelwert, ja, also wirklich um haarscharf an den Schätzungen vorbeigeschlittert. Aber deshalb 14% Kursverlust finde ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen erstaunlich. So, wir haben Expedia. Der Wert kann dann tatsächlich auch von den Ergebnissen profitieren mit einem Anstieg von 7%. Die Zahlen waren besser als erwartet, mit der Buchungslage vor allen Dingen besser als erwartet. Das ist natürlich immer gut und die Dynamik der Buchungen, so das Management soll im Quartalsverlauf zugenommen haben. Der Wert kann also auch profitieren. So, Rivian und Lucid haben auch beide Zahlen gemeldet. Die Aktien von Rivian sind 1% im Minus und bei Lucid muss man sagen, naja, ich meine, der Kurs ist ohnehin kaum noch vorhanden. $2.25 die Aktie. Das ist ein Kursverlust von fast 50% seit Jahresauftakt, ein Minus von über 30% allein in den letzten 30 Tagen. Und Lucids Zahlen waren jetzt nicht schlecht. Der Umsatz, der Cashflow, EBITDA, alles etwas besser als befürchtet. Aber man verliert immer noch tonnenweise Geld. Wir haben ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von minus $613 Millionen. Die einzige gute Nachricht, man sagt, nach der jüngsten Kapitalerhöhung reiche das Geld jetzt aus, weit ins Jahr 2026 hinein. Aber die Lage da bleibt immer noch relativ schwierig. So, kurz nochmal ein Wort zu Berkshire Hathaway. Da haben ja viele am Montag aufgehorcht, keine einzige eigene Aktie zurückgekauft. Und so viel Cash, 325 Milliarden, aber laut Medienberichten zeigt das einmal mehr, wie günstig sogenannte T-Bills sind, sehr kurz laufende Staatsanleihen mittlerweile. Da parkt Buffett das Geld. Und der zweite Punkt, es geht wohl auch um eine saubere Amtsübergabe sozusagen. Mit Cash kann man das immer leichter machen, weil sich Berkshire, wenn man sich positioniert, natürlich immer extrem lange positioniert. Ich muss sagen, naja, bedingt klingt das natürlich richtig, aber man darf ja nicht vergessen, dass die Stabsübergabe bei Berkshire Hathaway so extrem gut vorbereitet ist und in weiten Teilen ja auch schon mit stattgefunden hat. Ne? Also von daher könnte das immer noch auch ein Signal sein, dass Warren Buffett die aktuelle Marktlage als ziemlich teuer einordnet und erstmal abwartet, hier quasi im Wasser liegt und dann letztendlich gesehen günstiger wieder zuzugreifen. In dem Sinne wünsche ich jetzt ein wunderbares Wochenende. Ich glaube, wir haben uns alle eine Pause erlauben oder wir können uns eine Pause erlauben nach einer so wilden Woche. Bin gespannt dann, wie es nächste Woche weitergeht. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.